Schönen guten Tag, Herr Kreisel.
Guten Tag.
Predictive Policing soll ja nicht nur vorhersagen, wo eine Straftat begangen wird, sondern auch von wem. US-Forscher behaupten sogar bereits vor der Geburt eines Menschen, dessen Hang zur Kriminalität bestimmen zu können. Zum Beispiel wird dieses Baby einmal zum Mörder. Wie soll das denn funktionieren?
Ja, das ist natürlich viel Voodoo im Umlauf im Moment und diese Forschungen sind keineswegs seriös. Was es da gibt auf dem Markt zurzeit, ist ein neues Investitionsfeld für eine Reihe von Großunternehmen, von IBM abwärts, und da wird natürlich viel die Werbetrommel gerührt. Polizeiarbeit war immer schon Datenarbeit. Also Polizei hat immer schon mit Informationen gearbeitet, hat sie ausgewertet, hat ihre Schlüsse draus gezogen, um dann die bösen Buben irgendwann hoffentlich zu erwischen.
So Fingerabdrücke sammeln und sowas, ne?
Ja. Angefangen von Fingerabdrücken, jetzt DNA, Bilder und so weiter. Und es gibt ja auch diese ganzen Versuche, jetzt mit Videoanalyse zu arbeiten. Diese Algorithmen, jetzt wenn Sie mal dem einfachen Fall bleiben, was hier in Deutschland jetzt auch angewendet wird, der Versuch, Muster herauszufinden und vorherzusagen, wann, wo Einbruchsserien stattfinden werden, das ist im Grunde genommen nichts anderes als die vorhandenen Daten, die die Polizei ohnehin sammelt, nämlich also die Ort und Zeit und Art des Einbruchs, die einfach sozusagen maschinell aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen und daraus Schlüsse zu ziehen. Worum es geht, ist einfach bessere Ressourcenallokation zu machen. Das heißt, die Polizei hat natürlich beschränkte Kräfte. Und wenn sie sagt, okay, wir vermuten, in der Gegend wird wieder was passieren, also fahren wir da mal ein bisschen mehr Streife. Für sowas sind solche Programme gut. Aber sie funktionieren natürlich nicht automatisch. Es kommt unten nicht sozusagen ein kleiner Zettel aus der Maschine raus, wo draufsteht, was zu machen ist, sondern es ist ein Hilfsmittel, was weiterhin in ganz normaler Polizeiarbeit, sprich also mit lebendigen Polizisten, die viel Erfahrung haben, verwendet werden muss, um daraus Schlüsse zu ziehen. Das ist noch relativ harmlos. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, dass viel von dem, was diese Algorithmen dann letztendlich produzieren, nicht über das hinausgeht, was ein erfahrener Polizist auch weiß. Also wenn ich weiß, das wird früher dunkel und die Eingänge zum Haus sind schwer einsehbar, dann werden dort häufiger Einbrüche stattfinden. Das ist, was jeder Polizist, der auf der Straße unterwegs ist, auch so. Ne?
Jetzt gibt es ja in den USA und in Großbritannien, also Sie haben jetzt gerade das deutsche Beispiel angesprochen, aber auch schon so eine Software wie PredPol, um Delikte wie Waffenhandel oder auch Bandenkriminalität vorherzusagen. Arbeiten die schon mit weitergehenden Systemen oder ist das auch vergleichbar?
Ja, also ich bin selber in einigen dieser europäischen Projekte involviert, wo es also um die Entwicklung solcher Predictive Tools geht. Und das ist alles noch sehr stark auf der Basis von Experimenten und Labortests. Richtig umgesetzt wird es noch nicht. Schauen Sie, die Beispiele, die aus den USA gebracht werden, also der Vergleich, dass man sagt, nach dem Einsatz von diesem oder jenem algorithmischen Tool ist die Verbrechensrate um so und so viel Prozent zurückgegangen. Diese Zahlen sind nicht belastbar, weil Sie finden natürlich genau auch andere Polizeibezirke, wo sie einen ähnlichen Rückgang haben, ohne den Einsatz solcher Technologien. Man muss das immer mit Vorsicht genießen und es in Relation stellen. Gefährlich wird es dann, wenn man sich zu sehr darauf verlässt und sagt, okay, ich kann jetzt vorhersagen, was eine Person in Zukunft tun wird. Ja? Also wirklich predictive im Sinne der Identifikation eines zukünftigen Verbrechens, also dieses Minority Report Szenario. Weil natürlich in jedem Algorithmus ist immer auch Kultur eingebaut. Also das muss ja jemand programmieren und dieser jemand muss eine Idee darüber haben, wie was mit anderen Dingen zusammenhängt. Und da ist natürlich immer, und da gibt es auch Untersuchungen darüber, immer eine gewisse Einseitigkeit. Also was ich, Sie haben natürlich, wenn Sie Angehörige einer Minderheit in den USA, so heißt das, wenn Sie Schwarzer sind oder Latino, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden. Und in diese Datenbasis von historischen Polizeidaten hat eine Überrepräsentation einer bestimmten Population. Deswegen werden Sie auch bei Predictive Policing häufiger nachher im Raster landen. Also da ist Vorsicht geboten, sowohl im Sinne von, was können die Dinge, als auch im Sinne, was ist da sozusagen an implizitem Wissen, Vorurteilen und sagen wir mal, kulturellen Stereotypen mit eingebaut.
Also Sie sind da sehr skeptisch, vor allen Dingen was die Effizienz und vor allen Dingen aber auch die moralische Wirkung von Predictive Policing angeht.
Relativ harmlos, wenn man sagt, also dieses Einbruchsbeispiel, man sagt, bestimmte Gegenden passiert was und da wird morgen wieder was passieren, da gibt es schon so Anhaltspunkte, die einfach als Hilfsmittel, also nur als Hilfsmittel für normale Polizeiarbeit wichtig sind. Problematisch wird es dann, wenn Sie versuchen, sozusagen Tätertypen, also sagen, jemand hat diese und jene Merkmale und Eigenschaften, ne? Und deswegen müssen wir ihm also besonders Augenmerk schenken und müssen besonders überwachen. Ne? Da wird es dann problematisch. Ne? dass sie ganze im Vorfeld, also sozusagen eine Art Kollektivstigmatisierung bestimmter Personen machen. Da sollte man aufpassen. Also da kommt ja dieses moralische oder dieses ethische Argument ins Spiel.
Aber jetzt reist ja heute tatsächlich zum Beispiel de Maizière nach Stuttgart, um sich da zu informieren. Glauben Sie denn, dass das in Zukunft ein größeres Thema werden wird? Weil Sie sagen ja selber, Sie sind da in einigen Gruppen mit dabei, die das untersuchen, so testweise. Ja, wird das größer werden in Deutschland auch?
Ja, es wird sicher größer werden. Es ist ein Investitionsfeld. Schauen Sie, müssen insgesamt, also der größere Rahmen ist der. Sie hatten bis in die späten 80er Jahre hinein das, was man nannte den militärisch-industriellen Komplex. Das ist eine Reihe von Großunternehmen. Das geht los bei Siemens, EADS und dann auch bei Nokia, Thales, IBM und wie sie alle heißen, die sehr viel Geld mit Militärforschung verdient haben. Dann kam die sogenannte, wie es so schön hieß, Friedensdividende. Das heißt, Investitionen in militärische Technologie ist zurückgegangen und ab da hat man entdeckt, sowohl auf europäischer als auch internationaler Ebene, zivile Sicherheit als ein neues Investitionsfeld. Und wenn Sie sich anschauen, in Industriesparten und Gewerbesparten, der Bereich Gewerbesicherheitsindustrie ist der einzige, der noch zweistellige Zuwachsraten hat im Vergleich zu anderen. Und das ist natürlich ein extremes Investitionsfeld und da gibt es natürlich Interessen, in dem Bereich zu investieren. Und ein Innenminister ist natürlich nicht gefeit gegen solche Verlockungen zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch immer ein wohlfeiles Versprechen zu sagen, ich habe jetzt hier sozusagen die magische Formel oder den magischen Algorithmus, der das Sicherheitsproblem löst. Immer wenn Sie etwas versprechen, was die Leute sicherer macht, was Kriminalität bekämpft, egal was es ist, ob es nun schärfere Gesetze sind oder der Einsatz von Algorithmen, können Sie damit immer Politik machen. Und insofern ist natürlich der Innenminister da durchaus interessiert, sich als fortschrittlich aufgeschlossen und an der Sicherheit der Bürger interessiert darzustellen.
Heute reist Innenminister de Maizière nach Stuttgart, um sich über Predictive Policing zu informieren. Welche Rolle Algorithmen bei der Kriminalitätsbekämpfung tatsächlich spielen und welches Hilfsmittel sie vielleicht auch sein können, darüber habe ich mit dem Soziologen Reinhard Kreisel gesprochen und auch erfahren, dass das natürlich auch eine sehr interessante wirtschaftliche Geschichte ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kreisel.
Bitte, gerne.